Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Wir sind zurück aus Frankreich. Wir haben den Lyoner Eiffelturm hinter uns gelassen. Dort, wo einst der Sonnenkönig Ludwig XIV regiert hat. Dieser wird garantiert auch einen Ring gehabt haben, aber der König dieses Rings war ja nie, denn den suchen wir ab jetzt in der WWE, namentlich bei Monday Night Raw, um das es heute gleich gehen soll. So wie bei Friday Night Smackdown, das bei uns aber erst am Samstag kommt. Gleichzeitig suchen wir auch dessen Frau, die Queen of the Ring, also quasi die Kamelle unter den Cates. Wenn wir in England wären, sind wir aber nicht. Wir sind in Hartford, Connecticut. Wir haben zwar keinen Ausverkauftheitsrekord mehr, aber dafür umso mehr Spaß, denn ich bin auch heute nicht alleine da. Begrüßt ihn mit einem tosenden Winken, denn hier ist die Wärmepumpe unter den Boilern, die Beule unter den Pläten, die Platte unter den Hügeln und so weiter und so fort. Hier ist unser Virtuose Virgil. Hallo Virgil.
Bonjour. Ja, stimmt.
Wir sind immer in Frankreich.
Wir sind nicht mehr in Frankreich, aber man bringt natürlich immer was mit, wenn man im Urlaub war. Ne? Also ich habe eine ganze Kiste voller Wein jetzt in meinem Keller stehen. Ich habe mir ein neues Baguette-Rezept geholt.
Ich dachte, Syphilis. Ja.
Ja, das war eigentlich der Höhepunkt, aber den hast du jetzt schon vorweggenommen. Jetzt sind wir wieder hier.
Das tut mir leid. Ja, wir sind aus Baguette-Lash, haben wir hinter uns, haben wir alles wunderbar gemacht, denn waren halt Matches da. Ne? Wir haben viel über die Crowd geredet, ihr habt das auch schön in den Kommentaren, ihr habt das natürlich alles gelesen, wunderbar. Aber Show must go on, denn der Event war inhaltlich eigentlich Käse, war jetzt nicht wirklich viel dabei. Aber heute haben wir weniger Käse, denn wir haben King of the Ring und Queen of the Ring und alles geht los, denn bald sind wir in Saudi-Arabien und da ist dann ein großes Finale, King of the Ring und Queen of the Ring. Das ist wunderbar, Virgil, wir sind gar nicht das einzige Mal diese Woche zusammen, denn ich habe das erfahren, morgen NXT, bist du schon vorbereitet? Ja, der Per kann nämlich nicht, deswegen machen wir beide morgen eine NXT-Review über eine ganze Folge. Wir machen jetzt immer wöchentlich einmal NXT, das sind wir in dem Fall. Und ich kann das jetzt schon mal sagen, wenn du dich nicht so auskennst, morgen bei NXT, es wird Bundesjugendspiele geben, freust du dich drauf?
Ich weiß noch gar nicht, was mich morgen erwartet. Vor allen Dingen jetzt nach dem Draft sieht der Kader ja vielleicht sogar ein bisschen anders aus. Vielleicht werden ja auch ein paar Leute hochgezogen aus diesem komischen Athletes-Programm, wo man die Leute sowieso nicht kennt. Ich habe letztens mir mal eine Card auch angeguckt von diesem NXT Level Up oder wie das heißt. Ich kannte eine einzige Person, aber auch nur, weil die schon seit 2-3 Jahren, Eddie Thorpe, der ist doch schon länger da, oder? Also von dem habe ich schon mal gehört. Ich
bin sehr gespannt. Unser Mr. Level Up, Dante Chen oder Javier Bernal, hallo?
Ist Dante Chen, der ist doch bestimmt schon entlassen worden.
Nein, also, dann höre ich auf. Wenn Dante Chen, ich höre auf. Also Zion Quinn wurde entlassen. Der wurde ja von Ron Breaker weggespielt, genauso wie Cameron Grimes. Die sind nicht mehr da, aber Dante Chen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll um größere Namen gehen. Yay, da sind wir nämlich. Virgil, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
Nee.
Doch, du hast mir gerade gesagt, du weißt das. Jetzt sag das.
Warte, es ist der Tag, der irgendwie Bettgedichte oder sowas. Irgendwas mit Gedichte, die ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Was heißt das?
Das heißt, man schreibt sich auf Kissen lustige Sachen drauf, so hab dich lieb oder so, und dann ist das Poesie. Habe ich aber nicht vorbereitet. Deswegen möchte ich über Geburtstage reden, denn heute ist ein legendärer Wrestler-Geburtstag, natürlich, selbstverständlich. Kevin Owens wird heute 40 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Kevin. Und damit hat Kevin Owens am gleichen Tag Geburtstag wie Owen Hart. Der wäre heute 59 geworden. Und lustigerweise hat auch Will Ospreay heute Geburtstag. Glückwunsch, 31 wird der junge Mann. Es ist ein absoluter Mega-Geburtstag heute. Deswegen, diese drei Männer, ich glaube, alleine mit denen kann man eine gute Promotion gründen. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr uns jetzt zuhört. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also trotzdem Glückwunsch, aber dann hört schon Zeit nicht zu.
Ja. Ich glaube, einer kann nicht mehr zuhören, aber die anderen beiden schon. Und das machen sie natürlich auch. Und Kevin Owens, dem wünsche ich auf jeden Fall einen guten Geburtstag. Ich wusste gar nicht, dass er so alt ist wie ich, also im selben Jahr geboren ist wie ich. Wie kann denn das sein, dass der, ich finde, der sieht seit 10 Jahren gleich aus, außer dass er ein bisschen sportlicher jetzt inzwischen aussieht. Und ich habe mich in den letzten 10 Jahren einfach zu meinem Opa entwickelt. Was ist denn da passiert?
Ja, das weiß ich auch nicht. Du siehst doch noch jung aus, also locker wie 39. Also da geht ja noch einiges bei dir. Ja, wir kommen noch nicht in den Flow, aber wir werden das gleich kommen. Denn jetzt reden wir über Monday Night Raw, sind meine vertraglich festgelegten 5 Minuten unwahrscheinlich schon. Und wenn nicht, dann hänge ich die hinten dran. Denn wir sind jetzt bei Raw in Hartford, Connecticut. Das ist ja fast die Heimatstadt. Wir sind aus Stamford, aber Stamford oder Hartford, welches Fort auch immer, das ist ja alles nebeneinander. Judgment Day fängt an. Und zwar der männliche Teil des Judgment Days kommt zum Ring. Rhea Ripley leider verletzt auf unbestimmte Zeit. Damian Priest, der richtet sich jetzt an Main Event Jey Uso, denn der hat natürlich verloren bei Backlash in France. Ja, wir lieben alle Jey Uso, aber hat halt nicht gereicht. gereicht, sagt er uns. The Champ is here, sagt er nicht. Meint er aber lasst uns doch mal drüber reden, was für ein Versagen diese Finn Balor und JD McDonald gemacht haben. Ja, weil die haben ja eingegriffen, obwohl sie es nicht sollten, und dann haben sie vor allem nach dem Match noch weiter eingeprügelt auf Jey Uso. Und da hat der Damian Priest gesagt, nee, haltet mal die Füße still, das will ich nicht, ist nicht so. Und Finn Balor sagt, sorry, hätte man nicht machen sollen. Und Damian Priest tut es jetzt so im Nachhinein leid, dass er die beiden dann nach dem Match von der Verpferzung des Usos abgehalten hat. Es gibt eine Umarmung, also da ist ja, das ist schon enttäuschend. Eine der wenigen Entwicklungen, die wir bei Backlash erlebt haben, wird einfach so weggenommen, denn das war alles egal, vergessen und vergeben, Virgil.
Ich finde einfach, das fühlt sich alles, also ich meine, klar, die haben die Show jetzt begonnen, aber es fühlt sich immer noch nicht für mich nach Main Event an, nicht nach, da kommt ein World Champion gerade raus und hat irgendwie, ich meine, selbst Finn Balor ist ja World Champion und auch mehrfacher NXT Champion, also der hätte ja mal diesen Status eigentlich hätte haben sollen können. Bei JD McDonagh glaube ich nicht, dass der jemals in diese World-Title-Region kommen wird, aber Damian Priest ist World-Champion und er fühlt sich einfach nicht danach an. Und ich habe auch das Gefühl, weiß ich nicht, also ich sehe nicht, dass das 2024 das Jahr wird vom Judgment Day. Und ich sehe auch in Damian Priest weiterhin leider eher einen Übergangs-Champion und eigentlich kann man nur darauf warten, bis er dann irgendwann mal diesen Titel verliert. Und ich glaube, das wird sogar eher früher passieren als später. Wenn ich jetzt Wetten abschließen würde, ich meine, wir können im Tippspiel ja leider nicht drauf abwetten, aber wenn wir jetzt so drauf wetten würden, wer ist der nächste Champion, der seinen Titel verliert, dann könnte das vielleicht Damian Priest sein, meiner Meinung nach.
Gut, dass du das Tippspiel erwähnst, Virgil, denn ich habe das selbstverständlich jetzt gleich auf diesem Handy schnell vorbereitet. Habe ich natürlich vergessen. Ja. Ihr könnt natürlich immer alle tippen fleißig bei uns. Spotfight.de/Tippspiel. Patrons und Kanalmitglieder könnt ihr mitmachen, denn wir haben natürlich eine Auswertung. Gut, dass ich jetzt noch dran denke. Danke, Virgil. Ich klicke da drauf. AW Dynasty haben wir bereits gemacht. Ich habe da verkackt. Aber bei Backlash, das kann ich sagen, ich habe 6 von 7 Punkte, aber das haben ganz, ganz viele. Ich klicke drauf. Hier ist die Top 10, alle mit 6 Punkten. Ganz, ganz viele mit 6 Punkten. Da ist auch der Weber dabei. Wen haben wir denn da noch, den ich so kenne? Du auch! Geil! Team WWE, das ist nicht schlecht. Du hast auch 6 Punkte, wunderbar. Ich weiß nicht, wer noch 6 Punkte hat. So, ich scrolle weiter runter. Und jetzt ist es nämlich so, wir haben eine automatische Randomizer-Zufalls-Irgendwas-Funktion. Haben die wunderbar reinprogrammiert, denn sonst hätten wir jetzt ganz, ganz viel auslosen müssen. Bei so vielen Leuten, das hätten wir gar nicht geschafft. Und dann seht ihr nämlich im Tippspiel immer unten, neben einem Namen, da ist ein kleiner Pokal. Und der ist in dem Fall bei John-DMD. Ja, der hat dieses Tippspiel für uns gewonnen. Wunderbar. Schreib uns doch bitte über Patreon oder über irgendeinen Kanal eine Nachricht deiner Wahl an ein Team deiner Wahl. Wir lesen das dann in den Reviews vor und freuen uns ganz sehr herzlich. Und ihr könnt dann natürlich auch in diesem Tippspiel mitmachen. Große Preise gibt es zu gewinnen. Macht das. Jetzt sind wir mitten in diesem tollen Segment noch drin. Also Judgment Day ist immer noch da. Wir haben gesagt, Judgment Day mega, mega, mega toll. Jetzt soll es aber zurück zum Business gehen. Und Business steht jetzt an. Denn Finn Balor möchte der nächste King of the Ring werden. Vom Prinzen also zum König. Und wie praktisch, dass sein Gegner im Viertelfinale dieser Raw-Hälfte Drew McIntyre ist. Und Drew McIntyre hat keine medizinische Freigabe. Der Arm ist irgendwie kaputt, ne? Freilos, sagt Finn Balor. Aber nein, Adam Pearce kommt raus. Au contraire, hätte er gesagt, wenn wir noch in Frankreich wären. Stattdessen sagt er, Drew McIntyre ist raus. Aber selbstverständlich gibt es einen neuen Gegner. Und hier ist er, Main Event Jey Uso. Wir freuen uns, ja, yeet. Denn Judgment Day verzieht sich jetzt mal ganz schnell. Ihr dürft nicht am Ring sein, denn das ist unser erstes Match. Es ist ein King of the Ring Turnier. Wir gehen am Ende nochmal drauf ein, wie die nächsten Matches sein wird. Aber wir werden 4 Matches erstmal bei Raw kriegen, 4 bei SmackDown, bei Männern wie bei Frauen. Das heißt insgesamt 16 Matches, wenn ich das richtig gezählt habe. Und dann ist erst die nächste Runde. Aber das machen wir nicht. Denn jetzt ist erstmal Jey Uso gegen Finn Balor. Ja, Drew McIntyre kommt trotzdem rein, obwohl er keine Freigabe hat. Aber der macht nicht viel. Also der macht eigentlich gar nichts. Der guckt nur blöd. Jey Uso gewinnt. Drew McIntyre guckt böse am Ende. Michael Cole übrigens, das fand ich sehr lustig, hat JD McDonald mit einer menschlichen Funko-Pop-Figur bezeichnet. Das mag daran liegen, dass er einen großen Kopf hat oder auch nicht. Virgil, deine Einschätzung zum Opener von Monday Night Raw?
Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Lass uns doch mal ein bisschen noch über das King of the Ring und Queen of the Ring Turnier reden, weil ich meine, die Paarungen sind ja alle angesetzt worden und die erste Paarung hätte halt sein sollen, Finn Balor gegen Drew McIntyre, die ich als Ansetzung ehrlich gesagt sogar schon ein bisschen komisch finde. 2 Heels gegeneinander, das hätte für mich sowieso nicht funktioniert. Ja, aber ich finde es schon schade auch, dass Drew McIntyre jetzt nicht dran teilnehmen kann. Ich glaube, man hat gar nicht gesagt, was für eine medizinische Freigabe er nicht bekommen hat. Oder hast du irgendwas mitbekommen?
Man hat es nicht gesagt. Ich verfolge die Dirt Sheets nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass er später in der Show auftaucht und da heißt es, er hat was am Arm, hat den auch verbunden. Ich gehe mal davon aus, dass das eine tatsächliche Verletzung ist.
Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall Stunden vorher, vor Raw, irgendwann am Nachmittag hier deutscher Zeit, hat man schon das irgendwie verkündet, dass er zumindest nicht dran teilnehmen kann. Da gab es irgendwie ein Video mit Adam Pearce, hat er das gesagt, aber er hat auch gesagt, wir klären es später. Ich habe auch noch mitbekommen, ich habe selber nicht gelesen, dass sie sogar vor der Show kurzfristig irgendwie Jey Uso schon als Ersatz verkündet haben. Deswegen fand ich es ein bisschen verwirrend, ne? Dass das dann so getan wurde, als wüsste das noch keiner. Also entweder kündigst du es an oder kündigst du es nicht an. Ich hatte hier so das Gefühl, das war so tatsächlich relativ kurzfristig, dass das passiert ist und man irgendwie nochmal schnell was zusammengeschustert hat. Das hat sehr konfus gewirkt, aber man hat sich eigentlich ja so die Entrances vor dem Match gespart, hat das alles so ein bisschen mit einem Promo-Segment irgendwie überarbeitet. Ich hätte mich bei Jey vielleicht ein bisschen mehr gefreut. Ich meine, der hat gerade ein World-Title-Match verloren. Ja? Vielleicht hätte man sich auch fragen können, wieso ist der denn generell nicht in dem Turnier drin? Aber dass er auch nicht mal irgendwie was sagen darf oder so? Also er darf nicht mal irgendwie eine Promo halten, irgendwie mal ein Rebuttal. Okay, ich bin nicht Champion geworden, aber ich werde jetzt King of the Ring. Also vielleicht ist er nicht der Beste gerade auch in Promos, aber er ist nicht schlecht. Also ich finde schon, dass es da andere Leute gibt, die sind wesentlich schlechter als er. Und er war halt da. Also er kam halt raus und dann haben sie auch, ich glaube, nicht mal 15 Minuten, aber so irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten haben sie abgecatcht. Und das Match war ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ganz im Ernst, was für ein, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, Afterthought, ja, also dieser, was ist denn mit Finn Balor bitte los? Also der verliert ja nicht nur, dass er alles verliert, jetzt verliert er ja sogar noch gegen den Ersatzmann. Also er, dann war ja klar, gegen Drew hätte er auch verlieren sollen. Bruder, ich kann jetzt schon eigentlich meinen Award hier verteilen, weil ich glaube, schlimmer könnte es gar nicht werden. Also wer ist denn schlimmer im Moment dran, außer Finn Balor?
Absolut richtig. Also deine Dumpfbacke des Tages geht jetzt schon an Finn Balor, meine geht später wieder an Drew McIntyre, werde ich dann noch erklären, aber es ist auch ähnlich offensichtlich, aber ich kann das nachvollziehen. Ja, dieses King of the Ring Turnier steht jetzt schon unter keinem guten Stern, schade eigentlich, also Drew McIntyre kann nicht teilnehmen, dann Jey Uso rein, ja, es wird nicht erklärt, warum er nicht dabei war und es wird auch nicht erklärt, warum er jetzt dabei ist, ist dann halt so und der kommt sogar weiter. Später erfahren wir auch, dass Asuka ersetzt werden muss, hat sich auch kurzfristig verletzt von Dakota Kai, deswegen ist das nicht ganz so gut, aber ich finde, insgesamt hat man sich mit dem Turnier schon ein bisschen mehr Mühe gegeben als in den letzten Jahren, aber es bleibt auch dabei, es ist eigentlich dahin gekachelt so. Also es ist so, ja, da sind halt Matches und noch ein Match und dann kommt irgendwer weiter und am Ende haben wir ein großes Finale. Also es wirkt längst noch nicht so, wie es früher immer war, als es noch ein eigenes Pay-Per-View gab zum Beispiel.
Nee,
das da dann geklärt wurde.
Ja, und Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich finde es auch ein bisschen, wie findest du das denn, dass nur ein paar dieser Erstrunden-Matches bei Raw stattfinden und ein paar halt auf Live-Events? Vielleicht sollten wir darüber noch mal ein bisschen eingehen. Also es gibt ja, ich glaube, 2 Matches, die wir jetzt nicht gesehen haben. Ich habe irgendwann auch den
Komm, wir gehen es jetzt schon durch. Ja. Früher habe ich ja noch hier Blöcke gemacht, ne, ganz am Anfang, als Vince McMahon noch am Ruder war. Da war das dann sinnvoller, dass man die Sachen zusammengefasst hat. Jetzt mache ich ja die Show im Ganzen. Ich habe nämlich hier eine Liste, komm, wir gehen es jetzt einfach durch. Ich verrate jetzt schon, wer gewinnt und dann gehen wir gleich drauf ein. Das macht mehr Sinn. Wo habe ich sie? King of the Ring.
Ja, also sag der doch Jay. Nur die Paarung, sag doch nicht die Ergebnisse. Sag doch nur,
was die Paarung.
Eigentlich also bei Raw stattfindet und sag mal, welche davon sind bei den Live-Events.
Also, bei den Männern, jetzt Jey ist schon weiter, haben wir erfahren, Ricochet wird gleich gegen Ilja Dragunov kämpfen, auch komisch, obwohl er es schon hat, und der Gegner geht dann gegen Jey Uso. Dann haben wir noch Gunther und Sheamus, heute im Main Event, hat es auch verdient, den Spot, 21 Minuten werden die gleich catchen. Und der Gegner, Kofi Kingston oder WWE Hall of Famer Rey Mysterio, wird in einer Hausshow ermittelt oder in einem Live-Event. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, warum habe ich es mir aufgeschrieben, ganz unten, und zwar
ja, spielen
zwei zur Auswahl,
das ist auch noch nicht. Ich, oder so.
Ja, das ist noch nicht offiziell. Das sind 2 Supershows. Am Samstag ist in Chattanooga, da ist Tennessee, oder in Macon in Georgia am Sonntag. In einer der beiden Shows wird das stattfinden. Und dann werden die dann Gegner von Gunther ermitteln. Mittlerweile kennen wir die SmackDown-Seite. Die SmackDown-Seite wurde auch bekannt gegeben. AJ Styles gegen Randy Orton, aha. Und der Gegner gegen Baron Corbin oder Carmelo Hayes. Mhm, interessant. Und das andere, nächste Bracket, LA Knight und Santos Escobar, habe ich gesagt bei SmackDown. Weißt du noch, habe ich gesagt, wird stattfinden, findet statt. Und Bobby Lashley und Tamatonga vervollständigen dann das Bracket. Und dann werden die jeweils kämpfen. Dann gibt es dann noch Halbfinale, ne? Ne, Viertelfinale. Also es ist Viertelfinale im eigentlichen Turnier, aber ein Halbfinale in den jeweiligen Brackets. Ich verstehe das nicht. Du hast eine Raw-Bracket und du hast SmackDown. Auf alle Fälle dann da und dann nochmal Semifinals. Also eigentlich das Finale von Raw, Finale von SmackDown und wer dann da gewinnt. Da geht's zu King of the Ring am 25. Mai. King and Queen of the Ring, soll ich sagen. Das war das Turnier der Männer. Die Frauen gehen wir dann später drauf ein. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem würde die letzten Jahre, ich habe es verfolgt, die letzten Jahre hat man es noch mehr hingerotzt. Ich glaube, letztes Jahr war es, meine ich, gar nicht. Also der Sieg von Xavier Woods war, glaube ich, vor 2 Jahren oder vielleicht vor 3. Und davor, was man da gemacht hat, man hat es ja teilweise in einer Network-Show auch ausgefochten. Ich glaube, wer war das? Ricochet? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle hat man da eine Network-Show gemacht. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist es mehr, aber im Vergleich zu dem, was wir früher hatten, die großen King of the Ring, Premium Live-Events oder Pay-Per-Views damals noch, da reicht das Standing auf gar keinen Fall in meinen Augen.
Ich meine natürlich 1993, 1994 so, das war ja auch meine Zeit, als ich die ersten King of the Rings gesehen habe, Bret Hart, Owen Hart, die gewonnen haben, da haben natürlich auch nicht alle Matches bei Raw stattgefunden, sondern auch irgendwie bei Superstars-Taping oder sowas. Aber stell dir einfach vor, es würde den Draft nicht geben, der im Nachhinein, wo man sich jetzt auch denkt, ist auch egal gewesen, weil die waren ja sowieso vorher bei allen Shows zu sehen und wenn sie jetzt sich denken, okay, ich gehe zu SmackDown, na gut. Stell dir mal vor, wir hätten den Draft nicht gehabt, sondern stattdessen schon vielleicht die ersten Paarungen vor einer Woche oder vor zwei Wochen und du hättest wirklich jedes Turniermatch danach verfolgen können. Das hätte mir persönlich besser gefallen, weil ich finde, das ist ja auch schade für die Wrestlerinnen und Wrestler, die dann nur bei einem Live-Event antreten. Es steht halt schon fest jetzt, Rey Mysterio gegen Kofi Kingston, ohne T, wie sie es übrigens auf Social Media geschrieben haben, dass sie am Sonntag antreten werden. Ja, schön für die 3.000, 4.000 Leute, die in Macon da sein werden. Und vielleicht werden wir am Montag irgendwelche Highlight-Videos sehen. Aber das macht für mich das Turnier schon ein kleines bisschen kleiner. Dass ich einen Turnierkampf nicht die Möglichkeit habe. Also ich habe ja nicht mal die Möglichkeit, den stellen sie ja nicht in voller Länge auf YouTube. Da wird ja nur eine Handkamera da irgendwo im Macon rumlaufen. Und das wird es ja gewesen sein. Das heißt, wir werden das nicht in voller Länge sehen. Ein Top-Match zwischen zwei Singles-Wrestlern, zwei ehemaligen World Champions, die da einfach bei irgendeinem Drecks-Hausshow-Match irgendwo antreten. Also, sorry, ich hatte heute einen wirklich schlechten Tag auf Arbeit. Ich werde mich heute sehr aufregen. Aber das ist schon der erste Strike für diese Raw-Ausgabe von mir.
Kann ich nachvollziehen. Ja, andererseits, ich finde es aber auch gut, dass man die Wette so verteilt und überall auch interessantere Sachen macht. Aber ich gebe dir recht, man hätte das ja auch schon vor einem Monat anfangen können oder vor zwei Monaten und dann viel, viel länger ziehen und größer aufbauen, anstatt jetzt mal eben so in 3-4 Wochen hinrotzen. Und jetzt tatsächlich, Kofi Kingston gegen Rey Mysterio ist erst das zweite Match in deren Karriere und da sind dann wirklich namhafte Größen. Und bei den Frauen kann ich jetzt schon sagen, Shayna Baszler und Zelina Vega, auch die haben es bei Raw nicht drauf geschafft. Ich weiß nicht, ob es Zeitprobleme waren oder ob es geplant waren und die haben noch nie gegeneinander gekämpft. Also ein One-Night-Only, dann Shayna Baszler gegen Zelina Vega. Bei Frauen gehen wir, wie gesagt, später gleich drauf ein, denn die Show geht weiter. Ich scrolle wieder nach hoch. Ivy Nile bereitet sich jetzt vor und zwar macht die Hände Handstand-Liegestützen, Stehstützen irgendwie. Zoe Stark macht Klimmzüge so an den Ringen, bereiten sich vor. Lustigerweise ist das aber gar nicht das nächste Match, sondern erst später, aber die machen das schon. Es gibt jetzt Women's World Champion Becky Lynch, die kommen auch zur Arbeit. Alles ohne Zeitangaben. Die haben mir die Zeiten weggenommen. Ich hasse die neue Ära. Ich kann doch nicht sagen, wann das war. Aber es ist auch kein Segment, denn jetzt kommt nämlich ein Segment und jetzt kommt Drew McIntyre nach der Werbung. Ja, Drew McIntyre kommt rein und der geht jetzt neben Adam Pearce so durch die Gänge durch. Wir machen wieder so einen One-Shot. Mega gut, ne? Warum ausgerechnet Jey Uso? Hast du ja recht. Ich frage mich, warum war Jey Uso nicht von Anfang an drin, aber aus der Sicht von Drew McIntyre natürlich. Warum denn der? Ja, er, Drew McIntyre, hätte doch gegen Damian Priest antreten sollen und dann hat doch der CM Punk alles kaputt gemacht. Ist nicht. Adam Pearce sagt, es geht jetzt um deinen Arm, du hast keine Freigabe, du darfst nicht. Ende aus, fertig. So, Drew McIntyre düst jetzt ab. Erstmal deine Zäsur, jetzt sehen wir einen QR-Code wieder. Ne? Irgendwas wird Onkel Howdy. Ich habe nicht nachgeguckt, wie immer. Aber Drew McIntyre hat so eine dicke Schwarze, so ein SUV oder irgendwas. Der haut jetzt erstmal ab. Das war der erste Teil von diesem Segment. Was hast du zu Drew McIntyre? Für mich ist das die Dumpfbacke der Woche.
Dafür? Er war doch nur 2 Minuten.
Dafür, dass er das Match nicht hat, dafür, dass er sich verletzt hat und dafür, dass gleich CM Punk ihn rausrufen wird und er nicht kommt.
Ja gut, den letzten Punkt, das kann ich verstehen, aber die ersten beiden Punkte, dafür kann er ja so wenig. Also Finn Balor steigt ja immer noch freiwillig in den Ring und lässt sich da vermöbeln. Also ich finde, der ist schon die größere Dumpfbacke einfach. Der ist, also ich meine, wie kann man denn ein noch unwichtigerer Charakter sein, ein noch größerer Statist als JD McDonagh? Sag mir das einfach. Also Drew regt sich auf, immerhin war er Teil der Shows, also verletzt genug, dass er ins Krankenhaus über Nacht da liegen musste, muss er nicht. Trotzdem gute Besserung an ihn, ist natürlich immer scheiße. Die Frage ist natürlich jetzt, ich glaube nicht, dass er lange ausfällt, weil sonst hätten sie es auch anders erzählt, dann hätten sie auch irgendwas anderes gemacht. Es wird weitergebrodelt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Er regt sich auf, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber der ganze Shot, alles, was jetzt danach kommt, das war hervorragend wieder produziert. Also da muss man wirklich den Hut davor ziehen. Ich wünschte, ich hätte die Kapazitäten oder wir hätten die Kapazitäten hier in Deutschland sowas zu machen, weil das ist einfach nice anzusehendes TV. Also bitte einfach viel mehr davon.
Man merkt einfach nach wie vor, dass nach Kevin Dunn die Leute endlich entfesselt sind und auch mal kreative Einblicke oder kreative Sachen machen können bei Raw und auch bei SmackDown, denn davor war alles so reingespielt, immer diese Cuts, bam, 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 kennen wir alle und seitdem Kevin Dunn weg ist, ist da einfach viel mehr Spielerei, finde ich toll.
Aber nicht nur da tatsächlich. Es gibt ein Video von Backlash, wo dieser Brainbuster von Kevin Owens gegen Tama Tonga und dann gibt es eine Kamera, die auf Michael Cole ist und der freut sich wie ein kleiner Junge über diesen Spot und das ist auch schön, ganz im Ernst, vielleicht muss man da auch nochmal eine Lanze für Michael Cole brechen, der wirklich, wo man wirklich sagt, der kommt wieder aus sich heraus. Also man merkt einfach, dass der nicht mehr überproduziert wird, sondern dass ihm gesagt wird, ey, hab einfach Spaß da draußen und versuch's genau den Leuten rüberzubringen. Und ich finde, das ist genau das Beste, was man halt auch mit Wrestling machen kann. Wrestling verkauft sich am besten über die Leidenschaft. Über die Leidenschaft. Und das ist so wichtig und gut und auch, dass sich hier Leute ausprobieren können. Ich meine, das mit den Timecodes, ich mochte das auch sehr mit den Zeitangaben. Aber wahrscheinlich haben sie es jetzt 2-3 Monate ausprobiert und dann haben sie es weggelassen, weil sie sich gedacht haben, ja, ist den Aufwand einfach nicht wert. Aber diese Shots, diese Kamerashots, die werden ja auch auf Twitter geteilt, die werden auf Reddit geteilt. Leute cutten diese 3, 4, 5 Minuten raus und sagen, guckt euch das an, so muss Fernsehen gemacht werden. Und ich warte drauf, dass andere Ligen das kopieren und das wird kommen, weil es ist gut, sich was von Serien abzuschauen und auch von Filmen abzuschauen. One-Shots in Filmen sind ja, die gibt's ja schon immer. Also in American Pie war ja sogar schon ein One-Shot drin auf einer Party. In Serien waren One-Shots drin. Es gibt den Film Victoria, der ein kompletter One-Shot ist, 1,5 Stunden lang. Bitte angucken, spät in Berlin. Und ja, wir brauchen genau so eine filmischen Elemente. Wir brauchen genau das, wo andere Leute sagen, die viel nicht damit zu tun haben, boah, das ist geil, davon will ich mehr sehen.
Wir brauchen den politischen Neuanfang, auch in Europa. Für Politik mit Hirn statt noch mehr Bürokratie. Für Frieden statt Krieg. Für Meinungsfreiheit statt Bevormundung. Für wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit.
Ich bin Sarah Wagenknecht und ich freue mich auf meinen Besuch in Ihrer Stadt.
Sarah kommt am 28. Mai um 17 Uhr in Düsseldorf auf den Schadowplatz. Alle Termine online auf bsw-vg.eu.
Es ist großartig programmiert und es ist mit Liebe produziert, nicht programmiert, es ist mit Liebe produziert, das merkt man dann auch. Michael Cole, würde ich sagen, ich mag Michael Cole auch, wenn er so frei reden kann, wenn er Michael Cole ist einfach. Bei WrestleMania, da waren wieder so ein paar Sachen dabei, wo er dann einfach vom Papier, weißt du, du musst es ablesen, er schafft jetzt gerade Momente für die Ewigkeit und dann sagt er hier, so, hier, aber das ist, das gehört halt auch dazu. Aber jetzt, was passiert jetzt? Also Drew McIntyre fährt jetzt weg, der ist jetzt, ne, und der hat auch keinen Rückspiegel, der kann nicht gucken, weil genau in dem Moment, wo er wegfährt, kommt CM Punk an. Das war ganz toll. Und dann sagte Adam Pearce mal, ja gut, dass du den Drew McIntyre jetzt verpasst hast. Das wäre bestimmt nicht gut gegangen, denn jetzt geht es um CM Punk. Und jetzt machen die beiden voll Fast and Furious 7 ist das. Vin Diesel, Paul Walker. Adam Pearce und CM Punk, sie gehen so, ne? Und dann geht auf einmal Adam Pearce rechts weg und sagt, ja, ja, ich kümmere mich drum. Und links geht CM Punk weg, denn links der CM Punk möchte zum Ring, sagt, komm, spiel mal Musik, mag das. Vorbei an der Alpha Academy noch, auch das bringen wir kurz rein. Wunderbar, denn CM Punk hat uns was mitgeteilt. Also das war wirklich großartig. Wir gehen mit CM Punk von hinten in diese Halle rein, auf diese Idee zu kommen. Ein Traum. So, CM Punk, was sagt er? Sorry, dass ich zu spät gekommen bin. Okay, kann ja mal passieren. Ich habe aber auch noch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht. Wir machen das ja so. Pat McAfee, tweete doch jetzt mal dem Drew McIntyre, dass er zurückkommen soll. Der kann ja noch nicht so weit sein. Vielleicht nächste Ampel oder so. Ich warte dann hier und zur Not warte ich auch länger, als dessen Titelregentschaft bei WrestleMania war. Wunderbar, aber er kommt nicht. Deswegen, Drew McIntyre, tut mir leid, du hättest kommen können. Es war deine Chance, aber er kommt nicht. Wollte eine Geschichte hören, sagt CM Punk. Drew McIntyre, der hat mich im Royal Rumble-Match hat mich verletzt und damit hat er meine WrestleMania-Träume verzögert, nicht zerstört, verzögert. Ich komme wieder, musste ich halt den Kommentar machen. Wunderbar, ne? Und jetzt nörgelt dieser Drew McIntyre einfach nur noch rum. Der war erstmal so stolz drauf, dass er mich verletzt hat, ne? Und jetzt bin ich nur noch für alles schuld, ne? Egal, was der nicht geschissen kriegt, ich bin schuld und er sucht immer nur irgendwie andere, die andere ausreden und so, hat er ja irgendwo recht, ne? Drew McIntyre, hast du eigentlich mich oder hast du dich selber? Und wenn du jetzt nicht kommst, mein Freund, dann breche ich dir das nächste Mal, wenn wir uns sehen, das Gesicht und dann das Herz. Offenbar hast du Angst vor CM Punk und dann ist das zu Ende und dann geht CM Punk danach noch zur Kamera und redet in die Kamera rein. Na, wir haben ja in Glasgow bald Clash at the Castle, ne? Wenn ich jetzt nach Glasgow gehen muss für dich, ne? Dann werde ich mich in so einem Haggis Bowl verstecken. Das sind so Gedärme, ne? In so einem Schweinedarm oder sowas. Dann werde ich mich Schafsdarm. Da werde ich mich verstecken und dann werde ich rausspringen, so bui, aus dem Haggis raus und dann werde ich dir das Gesicht brechen. Das war die Promo von CM Punk und ich möchte das genauso sehen. Ich möchte CM Punk in Gedärmen sehen, raus und dann Drew McIntyre das Gesicht brechen. Du nicht, Virgil.
Ja, ich finde, die können auch ein bisschen zahmer miteinander umgehen. Das ist voll in Ordnung. Und ich weiß immer noch nicht, warum du Drew die Dumpfbacke der Woche stehst. Dafür, dass er im Stau steht, kann er ja nichts. Also das ist ja
der Verkehr in Hartford.
Ja, ja. Aber nur damit ich das jetzt mal verstehe, rein vom Kayfabe, ja, lass mir mal den Vorhang so, wie er ist. Da kommt ein CM Punk, offensichtlich zu spät zur Show. Irgendwann, ja, Get Inside ist 13 Uhr, CM Punk kommt, 19.40 Uhr kommt er vorbei, ja. Kommt reingefahren. Von da läuft er direkt in die Gorilla Position, sagt, spiel meine Musik, geht raus und hält eine Promo. Als wäre es vollkommen egal. Hätte ja sein können, dass gerade eine Werbung laufen muss, dass irgendwie Turtles Pizza verkauft werden muss oder was weiß ich. Nein, er kommt da einfach raus, geht, ich rede jetzt hier, ist jetzt mein Laden, ich mache das jetzt mal hier. Okay, und dann sagt der Chef, der General Manager sagt, weißt du, ist gut, ich habe sowieso gerade was anderes vor. Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn CM Punk jetzt nicht angekommen wäre? Was wäre denn in diesen 5 Minuten?
Dann wären die Matches, die sie jetzt auf die Live-Shows verschoben haben, wir haben einen Sinn erkannt. Die wären jetzt gewesen, CM Punk nimmt die Matches weg, so sieht's aus.
So sieht's einfach mal aus. Oder vielleicht hätten wir auch eine Promo bekommen mit Chad Gable. Nee, stattdessen musste er lieber seine Alpha Academy anbrüllen und das mussten wir im Hintergrund sehen, ja? Also darüber könnte man sich auch ein bisschen aufregen. Generell war es natürlich top produziert, aber ist da jetzt wirklich was Bahnbrechendes Neues erzählt worden? Nee, stattdessen hat man jetzt, ich muss sagen, kreativ, aber künstlich dafür gesorgt, dass beide nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Und damit hat man auch schon so viel gespielt. Der eine mal in der Skybox, der andere dann im Ring. Also vielleicht kann man das noch ein, zwei Wochen ziehen, aber nehmen wir mal an, das Match soll erst beim SummerSlam stattfinden. Was wollt ihr denn bis dahin machen? Also im Moment wirkt es eher so, als würden die auf den Saudi-Event arbeiten und da sehe ich das Match ehrlich gesagt noch nicht.
Haggis. Die machen so eine Promotour in Glasgow und dann machen die Haggis-Nummer. Ich habe nachgeguckt, das ist Schafsmagen. Und dann springt er da raus und dann kann Drew McIntyre länger nicht, weil er allergisch ist gegen Innereien. Aber dann ist der einen Monat nicht da.
Wann ist die? Die ist im Juni, die Show, oder? Clash at the Castle? Juni,
ja.
Und, aber heute ging erst der Vorverkauf dafür los. Nee, ja, heute sind die Einzeltickets, glaube ich, rausgekommen. Irgendwie sowas, ne?
Das weiß ich nicht.
Okay. Ja, gut, bis Juni. Aber selbst das sind immer noch 6 Wochen, bis du dir das ziehst. Übrigens, ich war schon mal in Schottland in Edinburgh und ein Kumpel von mir hat wirklich Haggis gegessen. Und das sah auch als daneben sitzen nicht sehr appetitlich aus. Aber falls es auch schmeckt, deswegen Glückwunsch.
Nee, war wahrscheinlich keiner. Ich war schon mal in Edinburgh. So heißt das ja, Edinburgh. Schöne Stadt, kann man hinfahren. Drew McIntyre ist jetzt weg, CM Punk ist jetzt weg, alle sind weg. Wir müssen uns wieder mit King and Queen of the Ring befassen. Ganz tolles Turnier. Ricochet, der macht jetzt ein Interview, denn er ist heute im Match gegen Ilja Dragunov und da ist seine Chance jetzt für Ricochet, eine Legacy aufzubauen. Und jetzt kommt sein alter Tag-Team-Partner vorbei, wer das schon wieder vergessen hat. Braun Strowman, der ist wieder da und sagt, bald ist das hier King Ricochet. Juhu, wunderbar. Es ist übrigens Wade Barrett gewesen damals und nicht Ricochet. Ich erzähle Blödsinn. So, jetzt ist aber nicht das Match, für das gerade aufgewärmt wurde, denn die kommt später noch, so wie Stark und so, ne? Jetzt ist ein anderes Match, nämlich Io Sky gegen Natalya. Natalya, wir haben es erwähnt, Tegan Nox ist jetzt bei SmackDown gelandet, also braucht Natalya dringendst wirklich eine neue allerbeste Freundin auf der ganzen Welt. Sie wird sie aber heute nicht finden, vielleicht wird sie die auch nie finden, denn wir haben Damage Control komplett zu dritt alle dabei. Der Kota Kai macht ein bisschen Ablenkung. Io Sky gewinnt das nach dem Match noch eine Promo, die dir sehr gut gefallen haben wird. Wir sind toll, sagt der Kota Kai. Ich möchte eine Warnung heraussprechen an Jade Cargill und an Bianca und an Becky und an Liv Morgan und so weiter. Wir holen uns jetzt hier bei Raw einfach alles, was es gibt. Habe ich mir gedacht, zur Not auch eine gewisse Relevanz, vielleicht aber auch nicht. Fand ich nicht so toll. Aber Glückwunsch an Io Sky, denn du bist jetzt im Halbfinale, wo du dann auf Shayna Baszler oder Zelina Vega antreten wirst, die ja jetzt in Chattanooga oder in Macon irgendwo wresteln werden.
Vielleicht wird das eine Match ja auch in Chattanooga stattfinden, ich weiß es gar nicht. Hat Dakota Kai nicht auch in der Promo gesagt, dass Asuka eben nicht antreten wird und so? Das heißt, das haben sie sich auch bis zu dem Punkt aufgespart, um das erstmal aufzuklären. Übrigens, während die Fans watchenden, ich kämpfe dann dafür. Ich meine, ich finde es gut, dass sie Dakota Kai jetzt so ein bisschen zum, ich meine, gezwungenermaßen ist sie das Sprachrohr jetzt von der Gruppierung, aber Ich hab so viel nicht verstanden. Weißt du, was ich in erster Linie nicht verstanden habe? Wir saßen im Backlash-Watchalong und ich frage, wo ist denn Io Sky eigentlich? Wieso ist denn Io Sky nicht dabei? Weil die hat die ja auch nicht begleitet, die war nicht da. Und dann sagen die mir alle, ja, die ist verletzt. Wenn du verletzt bist, kämpfst du nicht einen Tag später oder 2 Tage später 10 Minuten gegen Natalya. Also offensichtlich ging sie ja gut. Wo war die denn? Durfte sie nicht mit nach Frankreich?
Das kann ich dir nicht sagen. Es ist mir aber auch nicht aufgefallen. Stimmt, jetzt wo du sagst, es waren auch nur 3, ne? Asuka war nicht
und
da.
Und wie traurig ist es, dass es dir nicht auffällt, dass die Frau, die vor einem Monat noch WWE Women's Champion war, nicht mal bei der Show war, aber 2 Tage später quietschfidel da rumcatcht. Also, oder auch, dass Leute einfach davon ausgehen, dass sie verletzt ist. Ich finde gerade, wir sind in einer sehr, sehr merkwürdigen Phase bei WWE und ich habe das Gefühl, das fällt noch gar nicht so vielen Leuten auf. Im Moment wirkt da sehr, sehr, sehr viel, also in Nuancen sehr planlos. Also als ob man gerade so den Fokus nicht so auf diesem kristallklaren, stringenten, roter Faden Storyline hat, sondern im Moment sehr viel zusammenschustern muss. Und welche Backstage-Hintergründe das hat, können wir ja alle nur spekulieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auch das Match, ich meine, schön, dass die beiden zum ersten Mal übrigens ein Singles-Match miteinander bestritten haben, weil sie waren natürlich schon mehrere Male in anderen Matches zu sehen. 2 Royal Rumble-Matches, vielleicht kann ja mal jemand herausfinden, ob die sich da schon mal 1-2 Mal aufs Maul gehauen haben. Und was ich eben gerade kurz vor unserem Dings recherchiert habe, Survivor Series 2009. Weißt du noch, weißt du noch die großartige Phase damals, als NXT das dritte Brand war? Ja, ja. Als man diese Survivor Series Sachen gemacht hat? Tatsächlich, Io damals im Team NXT und Natalya auch in irgendeinem Team, aber sie haben sich nicht gegeneinander im Ring gegenübergestanden. Ja? Nach 7 Minuten war Io Sky raus, angeblich verletzt, Candice LeRae auch und die beiden waren niemals gleichzeitig gegeneinander im Ring. Das heißt, offiziell das erste Mal und ja, es war okay, aber ganz im Ernst. Also dafür, dass Io ehemalige WWE Women's Champion ist, dass sie nach 10 Minuten Hilfe braucht, um Natalya zu besiegen, in welcher Welt muss Natalya noch stark aussehen? Wäre das nicht perfekt gewesen, um Io stark dastehen zu lassen, ihren Bounceback-Sieg zu geben, der auch was bedeutet hätte, und sie vielleicht zu einer Favoritin in dem Turnier zu machen? Jetzt ist sie nur eine weitere Frau in diesem Turnier. Und das finde ich schade, das ist eine vertane Chance. Weil Natalya hätte es vertragen können.
Ja, aber Natalya muss auch noch mal ordentlich was. Also die braucht noch, also mindestens. Ja, nö, auch habe ich jetzt auch gar nichts zuzufügen. Ist schon interessant. Also, was du so alles recherchierst, das ist Survivor Series. Ich weiß jetzt Survivor Series noch, da hat Shayna Baszler auch eine große Rolle gespielt am Ende, ne? Jetzt gegen Selina Vega, kann ja auch passieren, ne? Jetzt sind wir wieder bei den Männern. So, und jetzt wird's aber richtig gut, denn Ilja Dragunov kommt. Unser Ilja kriegt einen Videoeinspieler, richtig gut. Leiden, Schmerzen, das ist unser Ilja. Die Hölle fühlt sich wie mein Zuhause an. Und dann hat er wohl noch in dem Interview gesagt, ich bin nicht intensiv, ich bin die Intensivität. Ha! I am the one who knocks. Das ist eine Ansage. Ilja Dragunov jetzt gegen Ricochet. Ricochet ist der erste WWE Speed Champion. Jawohl. Glückwunsch von meiner Seite aus. Rein, raus, fertig. Kennen einige vielleicht.
Wobei wo war denn sein Titel? Wo war der?
Ja, dann nicht, hat er vergessen gehabt. Flippy Floppy gegen den Mad Dragon. Ilja meint das heute ernst. Also der hat wieder die Intensität, das ist ja klar. Vielleicht wird der Zar bald König, denn Ilja siegt. Ne? Wir haben so eine Poison Runner Mania. Powerbomb gibt's dann vom Ilja, ein H-Bomb. Aber der Torpedo bleibt noch stecken im Rohr. Der geht noch nicht. Ricochet hat ganz kurz Hoffnung. Wird dann aber doch mit der Wasserstoffbombe ins Land der Träume geschickt. Nach dem Match noch ein Handshake, weil die beiden sich mögen und faire Sportsmen sind. Und Ilja Dragunov catcht jetzt tatsächlich nächste Woche gegen Jey Uso.
Ja, schade, dass er nicht gegen Drew McIntyre catcht, weil ich glaube, das wäre noch ein sehr, sehr beeindruckenderes Match gewesen. Vor allen Dingen hätte ich mir auch gut vorstellen können, durch irgendwelche Shenanigans CM Punk hätte er dieses Match vielleicht sogar gewinnen dürfen. Und ich meine, so ein Sieg gegen den Drew McIntyre hätte ein bisschen mehr bedeutet als, tut mir leid, dass ich Gotteslästerung betreibe, gegen Main Event Jey Uso. Das Match selber hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, also ich glaube auch ehrlich, dass Ricochet ein guter Gegner einfach für Ilja ist, weil er eben nicht so ihn sofort megamäßig überragt, einfach von der Größe. Also gegen Drew McIntyre, da würde Ilja Dragunov einfach aussehen wie ein kleinerer Mensch. 14 Minuten, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so, ich meine, die haben die Zeit gut genutzt, um Sachen zu zeigen. Ich weiß aber nicht, ob die Zeit gut genutzt worden ist, diese H-Bomb zweimal zu sehen in einem Match. Also wieso reicht nicht ein Finisher so in dem Sinne? Also wenn das... Ich weiß, dass sie einen Ilja und einen Gunther als Menschen präsentieren, die quasi mehrere Finishing-Moves haben, die im Prinzip mit jedem Move das Match beenden können. Aber der Fokus, so wie ich es mitbekommen habe, wurde schon in letzter Zeit auf die H-Bomb gesehen. Und stell dir vor, die H-Bomb wäre auch in diesem Match wirklich, meinetwegen nach 14 Minuten, das I-Tüpfelchen gewesen, seine Waffe, mit der er ihn wirklich ausschaltet. Ja? Ich glaube, das wäre dann nochmal ein bisschen beeindruckender gewesen. Auch hier hätte ich mir einfach, klar, durch die Vorstellung, durch das Promo-Ding vorher, das war schon ordentlich. Aber ich frage mich schon in der Darstellung, hätte man Ilja Dragunov, wenn du ihn pushen willst, wenn du ihn gut darstellen willst, wäre es nicht beeindruckender gewesen, er hätte Ricochet vielleicht in 7 Minuten weggeklatscht und er hätte einmal seinen krassen Move rausgehauen, als dass er mit ihm 14 Minuten auf Augenhöhe catchen muss? Ich habe das Gefühl, man weiß nicht hundertprozentig, in welche Richtung man will. Und das ist mir auch in diesem Match wieder aufgefallen. Also klar, war schön zu sehen, aber auch 14 Minuten. Nimmst du die Hälfte und dann kannst du einem der anderen Matches vielleicht noch ein bisschen Zeit geben.
Ja, beim Ilja weiß ich nicht.
Die beim Live-Event stattfinden, die meine ich.
Ja, gut, ja, die lassen wir mal weg, ne? Aber beim Ilja, ich glaube, da muss man doch noch gar nicht wissen, wohin die Reise geht. Die müssen mal gucken, wie der bei den Fans ankommt, wie er sich akklimatisiert. Ich bin natürlich auch ganz klar dafür, dass die Finisher protected werden müssen. Also gerade in solchen Raw-Matches, bitte mach den Finisher einmal und dann geht er durch. Maximal noch, dass einer dann den Pin unterbricht oder so. Aber da gebe ich dir recht. Ansonsten finde ich aber, manchmal können die Matches auch länger sein, wenn die Matches den Zweck erfüllen, diese Leute vorzustellen. Also Ricochet ist ein gestandener Name. Ja, also das WWE-Publikum sieht schon in Ricochet einen guten Catcher, der immer da ist, der halt immer verliert. Aber wenn wir dann Ilja da 14 Minuten reinstecken, dann ist der Zweck des Ganzen, also der Aufbau ist nur dafür da, um den Ilja zu zeigen. Und dann finde ich das in Ordnung. Dann brauchst du dann auch keine Story, weil die hat er ja im Moment noch nicht. Das ist dann in Ordnung. Andersrum, wenn man jetzt den Ilja anders gepusht hätte, hätte ich einen anderen Gegner genommen. Dann hätte ich wirklich einen Braun Strowman genommen oder so, wenn der jetzt schon gerestet hätte. Dass Ilja den dann so einen Braun Strowman in 4 Minuten fällt. Bam, zack. Dann wäre das eine Aussage. Aber ein Ricochet in 7 Minuten ist dann jetzt auch nicht so der Kracher. Deswegen finde ich es gut, dass man Ilja 14 Minuten sieht. Habe ich gar nicht so viel zu meckern. Wäre auch mein Match of the Night, wenn ich den Main Event danach nicht gesehen hätte.
Ja, damit hast du meinen Match of the Night auch schon verraten.
Ja, guck.
Also, ich stimme dir schon zu, ne? Also natürlich freue ich mich auch mehr, wenn Ilja Dragunov 14 Minuten zu sehen ist. Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo wir 5 Minuten Forgettable Raw-Matches hatten, ja? Damien Sandow gegen Alex Riley oder so ein Kram, ja? Also ja. Von daher, das war ja schon gutes Wrestling, was wir da gesehen haben. Und ich wie gesagt, ich hatte heute einen schlechten Tag. Vielleicht lasse ich es ein bisschen an Raw aus. Ich will nicht sagen, dass das Match schlecht war. Das war ein richtig gutes Match. Und wer sich das nochmal angucken will, also wahrscheinlich werden die nicht nochmal irgendwann in nächster Zeit ein Pay-Per-View-Match gegeneinander bekommen. Wahrscheinlich wird das das beste Match sein, was wir in der näheren Zukunft von den beiden sehen. Und die haben ja auch rausgehauen. Aber das war hier kein NXT-Main-Event. Und deswegen, also meine Kritik an den zu vielen Finishing-Moves bleibt bestehen.
Ja, ja, ist richtig. Ich finde die Turnierdynamik immer ganz gut. Also man kann ja davon halten, was man will, ob das jetzt groß ist oder nicht. Ich finde, in solchen Turnieren kann man Sachen aufbauen und Geschichten erzählen. Da werden wir gleich im Main Event nochmal drüber reden. Da kann nämlich eine Konstellation gleich passieren, auf die ich mich sehr freuen würde. Und dann wollte ich noch dazu sagen, weil du ja am Anfang gesagt hast, wir haben zwei Heels gegeneinander. Ja, aber das kann man ja dann in solchen Situationen, oder wir hätten zwei gehabt, aber dafür ist so ein Turnier ja da, dass man solche Matches dann auch mal rechtfertigt, die man sonst nicht hinkriegen würde. Also Drew McIntyre gegen Finn Balor wäre das gewesen. Das finde ich ganz gut, wenn dann die Geschichte dahinter passt. Letztes Jahr, also wann war das? Ich weiß nicht mehr, wann es war. Guck's nach. King of the Ring, auf alle Fälle, als Xavier Woods gewonnen hat, da war es ja auch gegen Kofi Kingston mal. Das würdest du sonst nie sehen, das Match. Und in so einem Turnier, in so einer Turnierdynamik muss ich das machen. Dann finde ich das ganz interessant. Mal jetzt mal gucken. Also ich glaube, der Drew McIntyre hätte wahrscheinlich dann auch gewonnen gegen Finn Balor und dann hätte Drew McIntyre dann aber wahrscheinlich gegen Ilya verloren, weil es hier im Punk gekommen wäre. Oder Jey Uso. Und jetzt drehen sie es wahrscheinlich einfach um. Jey Uso verliert jetzt, weil Drew McIntyre kommt. Der hat ja heute so böse geguckt. Und dann ist Ilya weiter. Und dann müssen wir mal gucken, wer sein Gegner dann werden könnte im Finale. Müssen wir gleich drüber reden. Wir reden jetzt über etwas anderes, aber sehr ähnlich. Wir reden über Sheamus, denn er macht jetzt ein Interview. In Straßenkleidung ist er noch. Er bereitet sich noch nicht vor, anders als Ivy Nile und Zoe Stark, die sich seit einer Stunde schon vorbereiten. Sheamus hat jede Menge Operationen hinter sich und jetzt geht's gegen Gunther. Das wird ein Banger, denn Banger, Banger, Banger und so weiter. Wir sehen einen coolen Einspieler zur ganzen Europa-Tournee. Die WWE war ja überall, die war ja in Bologna, in Italien und so. Vor allem war sie in Wien. Da sollten wir mal drüber reden. Ich habe nicht viel drüber zu reden, aber es wurde gesagt, wir sollen mal über die WWE in Wien reden. Natürlich auch eine tolle Hausshow mit Gunther und so. Sami Zayn hat unseren Lucky geschlagen. Das finde ich gar nicht gut. Gunther dafür Chad Gable weggeballert, das glaube ich, dass es ein tolles Match war. Becky Lynch hat verteidigt gegen Nia Jax, kann man mal so machen. Ein bisschen Tag-Team-Action gab es und dann jede Menge gute Laune und im Main-Event Spaßfraktion, Cody Rhodes verteidigt. Weißt du es oder weißt du es nicht? Soll ich dich überraschen, gegen wen Cody Rhodes gewonnen
Nein.
hat? Sag es. 3, Nein. 2, 1. Nakamura. Ja, was denn sonst? Ich hoffe, ihr hattet Spaß in Wien.
Stell dir vor, du hast 250 Euro bezahlt für ein Erste-Reihe-Ticket oder so und dann siehst du das als Main-Event. Also mit Sicherheit werden die sich angestrengt haben, aber einfach, oh, ich bin so glücklich, dass Nakamura gedraftet worden ist und ich habe den Mann so geliebt.
Nakamura. Nun ja, Zoe Stark kämpft jetzt gegen Ivy Nile, das ist ein Erstrundenmatch, also Achtelfinale oder Viertelfinale, je nachdem, wie ihr das sieht. Die Pitbull-Hündin mit dem Super-Bulldog von oben runter, das habe ich mir aufgeschrieben, ansonsten Zoe Stark gewinnt. Zoe Stark kämpft jetzt aber nicht gegen Io Sky. Ich habe mal ein bisschen umgedreht, ne, dass jetzt nicht direkt die Gegnerin festgestellt wurde, sondern Zoe Stark ist jetzt im anderen Bracket-Dingens drin. Hast du dazu was zu sagen?
Das mit den Brackets habe ich nicht verstanden, aber das Match, also ehrlich gesagt, das war wirklich nicht gut. Also das hat sich leider so angefühlt wie zwei Frauen, die noch nie miteinander gearbeitet haben und auch nicht viel Chemie miteinander haben. Also ganz im Ernst, von dem Look und wie beide sich bisher gegeben haben, ich könnte mir die beiden eigentlich gut als Tag-Team auch vorstellen, weil ich finde, die haben irgendwas, wo sie sich auch ein bisschen mit ergänzen. Aber ich möchte die beiden bitte so schnell nicht noch einmal in einem Singles-Match sehen. Vor allen Dingen, wenn du davor und später am Abend so krasse Banger hast. Das Problem ist halt, ne, ich bin ja ein großer Verfechter vom Women's Wrestling, ist ja einfach so. Die haben den jetzt hier 5 Minuten gegeben. Das Match wäre nicht besser geworden, wenn es 10 Minuten gewesen wäre und das Match wäre auch nicht besser geworden, wenn es 15 Minuten gewesen wäre. Einerseits, weil sich kein Mensch auf dieser Welt für diese beiden Leute interessiert. Also im Gegensatz zu einem Sheamus, der ein Interview bekommen hat, im Gegensatz zu einem Ilya Dragunov, der ein Promo-Video bekommen hat, hat man die beiden für 30 Sekunden gesehen, wie sie sich aufwärmen. Vor einer Stunde. Das heißt, welches Character-Building hat man hier gemacht? Da sind zwei uninteressante Frauen ohne Storylines mit sehr, sehr wenig Promozeit in der letzten Zeit rausgekommen, die dann halt ein bisschen abgecatcht haben. Natürlich interessiert es niemanden da. Und das ist halt einfach so schade. Also, dass die Matchqualität auch nicht gut war, wird halt auch nicht dafür gesorgt haben, dass die jetzt in der nächsten Zeit mehr bekommen. Also, die haben jetzt nicht irgendwie gezeigt, wir müssen jetzt in euch irgendwie investieren. Ich sehe da für die beiden in diesem Jahr nicht viel Großes, ehrlich gesagt.
Ich sag dir, was auf die jetzt zukommen wird. Und das heißt Damage-Getrill. schön diverse Konstellationen, so wie Stark gegen Damage Control, und das wird toll. Aber hier nicht. Ich erkläre dir das jetzt nochmal, was ich mit dem Turnierbaum meinte. Denn vorher hast du ja Ilja gewinnt, Jey Uso gewinnt und die kämpfen ja auch jetzt direkt gegeneinander. Hier hast du das nicht, denn Io Sky gewinnt, aber sie kämpft ja gegen Baszler oder Selina Vega, habe ich ja schon gesagt. Und Zoe Stark gewinnt, spielt aber jetzt nicht gegen Io Sky, sondern gegen Dakota Kai oder Lyra Valkyria, wozu wir gleich noch kommen. Das wollte ich damit sagen, wenn ihr das nicht versteht, das ist auch nicht so schlimm, weil ihr werdet das auch so irgendwie hinkriegen. Jetzt haben wir R-Truth. R-Truth ist jetzt bei Adam Pearce. R-Truth möchte jetzt die Tag Team Titles verteidigen, und zwar in einem Champion vs. Champion Match. Und mit Champion ist ein gewisser Dan Hurley gemeint. Dan Hurley ist seines Zeichens zweifacher Champion als Coach im NCAA College Basketball der Connecticut University, die Huskies. Dan Hurley, merkt euch den Namen. Dan Hurley. The Miz sagt, dass das nicht geht, weil das ja ein Coach ist im Basketball, und R-Truth sagt, das geht wohl. Sport ist Sport. Adam Pearce hat gar keinen Bock. Ich fand's auch nicht lustig. Jetzt kommt aber Bron Breakker vorbei. Auch wieder so ein Übergang zu Adam Pearce, und sagt Bron Breakker, warum bin ich eigentlich kein Königsanwärter? Wo bin ich denn im King of the Ring? Und das kann man durchaus mal fragen. Warum ist Bron Breakker nicht im King of the Ring? Und Adam Pearce geht mit ihm ins Büro, darüber wird zu sprechen sein, Virgil.
Ja, soll er da dann nächste Woche noch in ein Triple Threat Match reinkommen oder sowas? Also
ja, so ein Last Chance Ding. Battle Royale. Mindestens. Keine Ahnung.
Also ganz im Ernst, wenn du das ganze Segment nicht erwähnt hättest, ich glaube, keiner, der diese Review hört oder sieht, wäre aufgefallen, dass wir darüber nicht geredet haben. Das mit R-Truth war so schlimm. Sind die nicht Tag-Team-Champions?
Ja. Cool. Die hatten Gürtel auf alle Fälle. Ja.
Und gegen wen fehlen die gerade so?
Gegen alle Tag-Teams, die nicht weggedraftet wurden.
Ja.
Viele. Also LWO ist gekommen. Die haben ziemlich viele Tech-Teams, die sie da machen können. Ohne Kalito, ne? Kalito gleich auch noch. Wir sind jetzt im Judgment der Clubhouse. Finn Balor hätte es heute schaffen sollen müssen, aber was soll's, hat nicht geklappt. Wirklich Friede, Freude, Eierkuchen bei denen. Das kann nicht lange währen. Damian Priest sagt, du bist immer noch der Prinz. JD McDonagh, du kümmerst dich nächste Woche um Braun Strowman. Weil, ist so, machst du einfach. Und jetzt kommt der Dom-Dom rein. Der Dom-Dom hat Kalito mit dabei. Kalito hat sich ja gerade von den LWO-Jungs gelöst, sich aber trotzdem noch schnell mitdraften lassen. Der hat damals tatsächlich Damian Priest in Puerto Rico kaputt gemacht. Wir erinnern uns, Savio Vega, Kalito und so, diese Geschichte war das. Damian Priest will den auch nicht. Das heißt, es wird immerhin drauf eingegangen. Ne? Wird er nächste Woche wieder vergessen haben, aber heute weiß er das noch. Kalito möchte jetzt gerne eine Assoziation mit dem Judgment Day, denn das wäre doch ziemlich cool, weil er Hilfe braucht gegen die LWO bei Raw. Gleichzeitig könnte er denen dann ja auch bei ihren Problemen helfen. Denkt doch mal drüber nach. Das war das Judgment Day-Segment. Super, Virgil, haben wir uns gefreut. Was will JD McDonagh jetzt mit Braun Strowman? Was hat der gesagt?
Was will er mit ihm an? Was will er mit ihm machen? Was? Sich an seinen Bein hängen? Seinen Arm?
Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist ja lustig, wenn er durch die Gegend geworfen wird.
Da hast du einen Mann mit einem großen Kopf, der jetzt gegen den Riesen aufs Maul kriegen wird. Dann hast du Prinz Dumpfbacke daneben stehen, der sich entschuldigt. Ja, ist auch okay. Und dann kommt Kalitos rein und sagt, ich würde gerne mit euch befreundet sein, weil ich möchte, dass ihr gegen die anderen Latinos, die mir jetzt hinterhergefallen, dass ihr den, mit denen ich zusammen gedraftet worden bin, dass ihr den aufs Maul haut. Freust du dich auf diese Fehde zwischen dem Judgment Day, mit Card Stable Judgment Day?
Ja.
Oh mein Gott, Damian Priest gegen Rey Mysterio um den World Title.
Ja. Du darfst auch nicht vergessen, es muss ja auch noch irgendwo Dragon Lee herkommen. Ich weiß nicht, ob der bei SmackDown ist. Und selbstverständlich Andrade ist ja auch noch. Und früher oder später kommt LWO Wolfpack auch zu Raw. Stell dich drauf ein, wir werden Mexican Brand Warfares haben. Und zwar mit Judgment Day zusammen, weil die ja auch alle irgendwie Mexiko sind. Also auch ein Finn Balor mindestens.
Andrade ist bei SmackDown, aber Dragon Lee ist bei Raw, weil der stand nämlich in irgendeinem Twitter-Backstage-Segment, da wurde nämlich, pass auf, King Mystery hat er sich genannt, Rey Mysterio, weil King Rey Mystery ist ja King und Mysterio ist ja, also wir nennen ihn, ich glaube, wir sollten ihn nur noch King Mystery nennen ab sofort, das ist ein neuer Name von Rey Mysterio. Da stand nämlich Dragon Lee im Hintergrund daneben, ne? Und dann hatte also auch ein so wildes Segment, über das will ich gar nicht reden, aber mal ganz im Ernst. Wir werden wahrscheinlich in Saudi-Arabien Damian Priest gegen Rey Mysterio sehen, glaube ich.
Oh, das ist doch schön. Und Dom-Dom greift dann ein Ohr, da freue ich mich drauf.
Hast du übrigens jetzt auf das Dom-Doms Bandana hat er übrigens später nicht mehr. Das hatte einer. Achtet mal auf sein Bandana.
Okay, ich habe nur auf den Schnurrs geachtet, der wird jede Woche wilder. Also Chris, zieh dich warm an. Grüße gehen raus. Jetzt wollte ich sagen, Chad Gable gegen Bronson Reed. Ich habe ungefähr mindestens 3 Minuten gebraucht, um zu rallen, dass das kein King of the Ring Erstrunden-Match ist. Denn das ist das, glaube ich, ja doch, das ist das einzige Nicht-King of the Ring-Match heute. Bronson Reed ist nämlich immer noch sauer, weil Chad Gable letzte Woche das Titelmatch kaputt gemacht hat gegen Sami Zayn. IC-Title ist angesagt. Sami Zayn hat das auch so gefühlt, denn er attackiert jetzt während des Matches, bevor irgendwas Interessantes passieren kann, den Chad Gable, womit offenbar Bronson Reed gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch ein No-Contest. Bronson Reed macht aber genau wie letzte Woche beide kaputt. Ja, Sami Zayn und Chad Gable liegen wirklich genüsslich auf dem Boden nebeneinander. Bronson Reed geht raus, es ist wieder One Cut und er trifft dann direkt hinter der Bühne, trifft er auf Adam Pearce. Adam Pearce fragt, was soll denn das? Bronson Reed kümmert sich ab jetzt nur noch um den IC-Title und Adam Pearce soll sich darum kümmern, dass sich Bronson Reed darum kümmern kann. Das ist die Aussage, denn wir bekommen jetzt ein Match für King and Queen of the Ring. Ja, Sami Zayn verteidigt in einem Triple Threat Match gegen Bronson Reed und Chad Gable.
Auf das, also ganz im Ernst, das Match, glaube ich, wird ganz gut. Also wrestlerisch wird das absolut in Ordnung. Ich finde es geil, dass du sagst, du hast 3 Minuten gebraucht, um zu rallen, dass das kein Turniermatch ist. Das Match ging 2:30 oder so.
Ja. Ich habe es danach immer noch nicht kapiert. Es brauchte ein wenig.
Sammy haut auf die Beine rein, Bronson Reed kommt auf die Beine und denkt, ist er jetzt im Halbfinale, oder? Das ist großartig. Also noch ein Heel-gegen-Heel-Match hier an der Stelle übrigens. Also die Fans hatten auch nicht so wirklich Ahnung, wie sie auf wen reagieren sollen. Die beiden haben sich ein bisschen gegeben und dann kam Sami Zayn rein. Ja, wenn du ein Heel-gegen-Heel-Match buchst, musst du halt auch irgendwie dafür sorgen, dass es irgendwie ein komisches Ende gibt, weil ansonsten lässt dir einen von den beiden blöd aussehen. Aber dass Sami Zayn, der Intercontinental Champion, der jetzt eigentlich mit Zigarre und seiner Familie irgendwo auf einer Veranda sitzen könnte, weil offensichtlich hat er einen freien Abend gehabt, der hatte ja sonst nichts zu tun, kommt da raus, um sich aufs Maul hauen zu lassen, ist eigentlich auch ein großartiger Kandidat für die Dummbacke der Woche, ehrlich gesagt.
Ja, er sagt später noch, dass es persönlich wird mit Chad Gable, aber professionell mit Bronson Reed. Also muss man das ja bei King and Queen of the Ring lösen, sagt er später in einem Interview. Ja, Sami Zayn, das ist ein Fighting Champion, der ist immer da. Ich wäre auch da gewesen. Hallo, warum denn nicht? Tolle Show gewesen. Lyra Valkyria bekommt jetzt auch einen Einspieler, genau wie Ilja vorher. War auch ganz interessant, aber jetzt mehr auch nicht. Becky Lynch übrigens. Wann habe ich das gesagt? Ich habe das gesagt, als sich Ivy Nile warm gemacht hat. Die macht sich immer noch warm. Und seitdem spaziert Becky Lynch auch rum. Also sie spaziert immer noch, ganz im Stile eines Cody Rhodes, die halbe Show einfach durch die Gänge spazieren. Ja, jetzt Gunther Backstage-Promo, die bauen wir noch eben ein. Sheamus will jetzt bängern, das ist mir alles egal. Ich werde ihn daran erinnern, dass ich besser bin. Ich bin bald nicht nur der General, sondern ich war auch der König des Rings. Also der Matte, also quasi unser Mattenmonarch Gunther. Das sagt er uns jetzt. Sehen wir später. Becky Lynch ist jetzt mit Michael Cole im Ring auf Stühlen. Stühle sind immer gut, außer Golfkarts immer noch Stühle. Es geht um Kleidung und um Pferderennen. Becky Lynch geht das neue Frauenroster durch und sagt, alle sind stark, die können alle mal Champion werden. Aber ich habe ja blöd bei WrestleMania verloren gegen Rhea Ripley, aber jetzt bin ich ja Champion. Deswegen ist alles egal, Inhalt gleich null, aber Pferderennen. Liv Morgan kommt jetzt rein. Liv Morgan sagt, warum redet ihr nicht über Liv Morgan? Liv Morgan hat eine Menge geschafft. Liv Morgan ist Money in the Bank Siegerin. Sie ist Women's Champion gewesen. Rhea Ripley hat sie ins Krankenhaus gebracht und Nia Jax hat sie geschlagen. Wer das hier mitgekriegt hat, all das ist passiert. Wo ist denn dein Respekt vor Liv Morgan? In 3 Wochen gibt es ein Titelmatch, ja? Das wird jetzt auch schon angekündigt bei King and Queen of the Ring. Becky Lynch gegen Liv Morgan. Becky hat sie noch nie geschlagen, die Liv Morgan, aber jetzt hat sie ja ein Ziel. Sie bereitet sich darauf vor. Und jetzt muss noch wer zum Nerven kommen, weil die sich noch zu gut verstehen, der Match-Getrill. Die sind jetzt bei Raw. Leute, darauf musst du dich einstellen. Die kommen einfach immer und nerven. Sie sagen, uns gehört jetzt Monday Night Raw. Becky und Liv, die müssen jetzt zusammenarbeiten eigentlich, aber Liv Morgan haut einfach ab und lässt Becky alleine. Deswegen kommt jetzt Lyra Valkyria und rettet Becky Lynch vor den bösen Damage-Control-Frauen, denn gleich ist auch ihr Match. Wie praktisch.
Ja, wie praktisch, ne? Dass man, also ich habe schon das Gefühl gehabt, das war ein 15-Minuten-Segment, so lange ging es, glaube ich, gar nicht. Nur damit man nicht Lyra Valkyria zu ihrem Entrance-Team rauskommen lassen muss und ein Heuballen fliegt dabei vorbei, weil keiner darauf reagiert hätte wahrscheinlich. Also das war so das, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, ansonsten war es so ein bisschen Setup für ein Match, was jetzt passiert. Bisschen Gequatsche, Damage Control haben sie auch noch ein bisschen, also war jetzt nicht so die stärkste Promo, die Becky jemals gemacht hat. Liv Morgan hat mich jetzt ehrlich gesagt auch in ihrer Rolle noch nicht so überzeugt, wo ich jetzt sage, die ist jetzt das neue, ich meine, erinnere dich mal an die Reaktion damals, als Rhea Ripley noch wirklich Heel war, ne? Als sie ja wirklich Heel-Reaktion wollte. Oder hör dir an, was, vielleicht nicht Dominic Mysterio, aber ein guter Heel, und hör dir die Reaktion an, die Liv Morgan sieht, als Heel, und das ist sie ja inzwischen, ne? Die ist ja wirklich Full-On-Heel. Und ich finde, das bringt sie in den Promos noch nicht authentisch rüber. Ich hoffe, dass es bei ihr noch Klick macht, weil ich sehe in ihr wirklich Potenzial. Aber man arbeitet ja auf den Moment jetzt gerade hin, dass sie wird Becky Lynch diesen Titel mit sehr großer Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach bald abnehmen. Ich frage mich, ob sie bereit dafür ist, für diese große Heel-Rolle, weil wir warten alle auf die Rückkehr von Rhea Ripley und Liv Morgan will ihr alles wegnehmen. Alles, was sie liebt, will sie ihr wegnehmen.
Hat sie doch schon.
Ist sie bereit für das, was kommt? Weil ich glaube nicht, weil die wird, glaube ich, sehr schnell gefressen, wenn das so kommt, wie es ist. Also da erwarte ich noch ein bisschen mehr, muss ich sagen.
Ja, Liv Morgan generell, aber sie ist extrem, also richtig extrem drauf und die kriegt das schon hin. Und wenn Rhea Ripley wiederkommt, dann ist sie hoffentlich eine der Guten, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Jetzt suchen wir aber noch eine Gegnerin, und zwar eine Gegnerin für Zoe Stark im Halbfinale von Raw, beziehungsweise Viertelfinale insgesamt. Lyra Valkyria gegen Dakota Kai ist das Match. Wir sehen übrigens diese ganze Raw-Folge über Affen. Hat nichts mit dem Matches zu tun, sondern irgendwas Planet der Affen. Toll, 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 toller Film. Guckt euch den an. Eigentlich hätte Asuka catchen sollen, macht sie aber nicht. Lyra Valkyria mit einem ziemlich humorlosen Sieg. Also gar keine Chance für Frau Kai. Und deswegen heißt es jetzt Lyra Valkyria gegen Zoe Stark, was wrestlerisch nächste Woche ziemlich cool werden könnte, finde ich.
Ja, ich würde schon, also so, also es war kein Squash, das würde ich nicht sagen. Das Match ging schon so seine 9-10 Minuten, vielleicht 8, irgendwie so in dem Dreh hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, das war das längste Singles-Match von Dakota Kai, was ich seit dem Mayhem Classic oder so von ihr gesehen habe. Also was schon sehr, sehr lange Zeit her sein kann. Es ist ja auch nicht so, dass sie in den letzten 2-3 Jahren so Singles-Wrestlerin, hat ja auch viel mit Verletzungspech zu kämpfen, die arme Frau. Von daher fand ich es auch schön, dass sie ehrlich gesagt einen Showcase bekommen hat. Sie gegen Lyra Valkyria, was auch, also für Lyra war es jetzt nicht vielleicht die beeindruckende Performance gegen einen beeindruckenden, gut zählenden Gegner, wie es eben in Ilya bekommen hat. Aber alleine, dass man sie auch, ich glaube, an die Seite von Becky Lynch und so als Freundin dargestellt hat, das würde schon ganz gut tun. Ich sehe aber immer noch eher, dass, glaube ich, bei ihr ein Heel-Turn oder generell ein Auftreten als Heel erstmal wichtiger wäre, um dann die Connection mit den Fans zu bekommen, dass die Leute sie erstmal vielleicht als Heel cool finden. Vielleicht auch in die Richtung vom Judgment Day, da hätte sie mit dem Look vielleicht auch reinpassen können. Da vielleicht, ja, ist, so wie es dem Judgment Day geht, ist es vielleicht auch doch nicht die beste Idee. Ja, als Match halt da. Es hat jetzt nicht unbedingt danach geschrien, dass man eine Wiederholung braucht, aber es war ein schöner, seichter Einstieg, glaube ich, für Lyra, von der ich ja ein großer Fan bin, wer es nicht weiß, im Main-Roster. Und auch ein bisschen mit einer kleinen Story verflochten, auch zumindest, dass man eine Connection dargestellt hat. Aber werden wir uns am Ende des Jahres erinnern, weißt du noch, gegen wen Lyra Valkyria in welchem Rahmen ihr Debüt bei Raw hatte? Safe nicht.
Nee, aber Lyra Valkyria ist jetzt im Viertelfinale. Wir können ja ein bisschen rumspinnen jetzt. Ne? Also Lyra Kyger gegen Zoe Stark, sie setzt sich durch und Io Sky wird ja wahrscheinlich als Böse gegen eine gute Catch gegen Zelina Vega, ehemalige Queen of the Ring übrigens. Und dann gehe ich davon aus, dass es Io Sky gegen Lyra Valkyria geben wird im Raw-Halbfinale, was ich ganz cool finde. Von SmackDown steht noch gar nichts fest. Virgil, mach doch mal irgendwo bei dir ein SmackDown-Roster auf. Ich möchte mit dir jetzt tippen. Wir machen jetzt ein internes Tippspiel. Wir tippen jetzt, wie die Matches sein werden. Ich weiß sie noch nicht. Vielleicht weiß man die auch schon, aber ich weiß sie noch nicht. Ich habe hier auch gerade SmackDown. Wo ist
von
das?
Von den Frauen oder von den Männern?
Frauen. SmackDown, Frauen, Women's Division. Wir müssen jetzt irgendwie 4 Matches auf die Card fräsen. Ich fange an. Ich nehme als erstes Indi Hartwell gegen Nia Jax. Da mache ich einen Squash. Schreib mal deine auch auf. Wir tippen das jetzt, wer am meisten richtig hat. Also Indi Hartwell gegen Nia Jax nehme ich. Du bist noch nicht so weit, dann mache ich auch schon mein zweites. Chelsea Green müssen wir reinnehmen. Chelsea Green ist jetzt selbstverständlich gegen Piper Niven. Wir dürfen ja auch hier gegen Heel machen. Das ist halt so ein bisschen, weißt du, das ist so diese Turnierdynamik, die man sonst nicht hat. Das finde ich ganz interessant. Dann müssen wir Blair Davenport reinbringen, finde ich. Blair Davenport. Eine Böse gegen eine gute Michin. Michin macht sich immer gut als Königin. Und als letztes Match Tegan Nox. Die ist ja nicht umsonst zu SmackDown gedraftet. Tegan Nox braucht eine neue allerbeste Freundin. Und zwar wird das Elektra Lopez. Wen haben wir noch? Naomi hau ich mit rein. Das wird meine große Favoritin. Das sind meine Matches. Indi Hartwell gegen Nia Jax, Chelsea Green gegen Piper Niven, Blair Davenport gegen Michin und Tegan Nox gegen Naomi. Hast du deine schon?
Ich habe 2. Ich habe Naomi gegen Tiffany Stratton und Piper Niven gegen Nia Jax. Das will ich sehen.
Verdammt, Tiffany Stratton habe ich vergessen. Ja. Was war das zweite?
Piper Niven gegen Nia Jax.
Ah ja, auch nicht schlecht.
Dann nehmen wir noch, wen haben wir denn hier noch? Tegan Nox gegen Blair Davenport.
Oh ja, alte NXT-Zeit, Blair Davenport.
Und? Indi Hartwell gegen, ist mir egal.
Elektra Lopez.
Ja, die finde ich gut.
Elektra Lopez. Die packen wir auch noch mit rein. So, ja. Vielleicht ist das auch gar nicht das aktuelle Roster. Das ist das, was bei Ricky Veda so steht. Liebe Leute, warum machen wir das? Zum einen, weil wir Spaß haben wollen und nächste Woche gucken, wer ist der geilere von uns beiden. Zum anderen, weil ihr das jetzt auch macht. Ich möchte in die Kommentare eure 4 Begegnungen für SmackDown, ich weiß nicht, wann die bekannt gegeben werden. Wenn sie schon raus sind, ist es zu spät. Dann ist die Deadline, dann ist vorbei. Dann könnt ihr nichts mehr gewinnen. Und auch sonst könnt ihr nichts mehr gewinnen. Aber ihr könnt mitmachen und mitmachen ist auch immer gut. Hat sich auch Kofi Kingston gesagt in dieser Raw-Folge, denn er ist auch dabei. Kofi Kingston macht im Locker-Room eine Ansage. Jetzt mache ich alles für WWE Hall of Famer Rey Mysterio, Nee, mache ich gar nicht. Ich mache gegen Rey Mysterio, den mache ich nämlich platt, denn ich möchte jetzt Xavier Woods rechnen. Eigentlich sollte ja auch Woods in dem Turnier stehen, geht aber nicht, weil Gunther nämlich. Deswegen, der Plan von Kofi Kingston ist erst Rey, dann Gunther und dann irgendwann nochmal mit Woods umarmen oder so. Das weiß ich nicht, ist auch gar nicht so wichtig, denn jetzt ist Main Event Zeit und das ist wirklich, das hat seinen Namen Main Event verdient. Gunther gegen Sheamus haben wir auch schon mal gesehen. War das auch in Cardiff? Ich meine, ja, das war toll gewesen. Ne? Lucky ist da zur Unterstützung von Gunther. Sheamus sind halt leider in seiner Verletzungspause die Brawling Buddies abhanden gekommen. Das weiß der selber. Er hat auch nie was zugesagt. Die sind jetzt einfach weg. Jetzt ist die große Frage, wird Gunther der Mattenmonarch? Ja, es braucht 30 Sekunden, dann ist die Brust von Sheamus rot. Guckt euch übrigens hier Twitter oder sowas an. Da ist ein Foto von Sheamus Brust hinterher. Sieht nicht gut aus. Es werden Genicke gebrochen, Trommeln getrommelt und Atemwege zerdrückt. Ich finde aber eine ziemlich offene Angelegenheit. Ne? Lucky greift dann ein, wird des Innenraums verwiesen. You're out. Nach der Werbung sehen wir wieder diesen Kameramann durchs Publikum. Das ist ganz gut. Wunderbar. Kamera ist da. Wir sehen es. Jetzt ist aber dann erstmal nur noch Gunther am Drücker, denn Sheamus hat Knie. Powerbomb von Gunther reicht aber nicht. Der Splash wird nichts. Stattdessen gibt es einen Celtic Cross von da oben. Nein, reicht nicht. Bro Kick. Ah, Sheamus kommt zu spät zum Pin. Das wird nichts. Gunther macht jetzt nicht seinen Full Boston Crab, sondern nur den Half, weil das Knie ist ja kaputt. Weil Gunther ist ein Mann, wirklich, der hat Ahnung davon. Sheamus gibt auf Wiedersehen. Ja, Gunther wird jetzt gegen Kofi Kingston oder WWE Hall of Famer Rey Mysterio kämpfen und gewinnen. Und in jedem Fall wird dort dann ein Mensch fliegen. Das sind beides schön leichte. Da kann Gunther was machen. Und dann würde, das ist das Wichtigste, ne? Im Halbfinale. Gunther gegen Ilja wird kommen. Ich sag dir das. Gunther gegen Ilja im Halbfinale, oder nicht?
Es muss kommen. Also ja, ne? Ich meine, das ist halt so schade, wenn das Booking im Prinzip bei so einem Turnier predictable ist, also vorhersehbar, worauf man halt hin will, aber gleichzeitig freut man sich bei solchen Paarungen halt auch einfach, ne? Also predictable, vorhersehbar ist nicht immer schlecht, wenn was damit aufgebaut wird, was man sehen will. Ich meine, wenn du dir eine Filmreihe anguckst, kannst du dir auch denken, wie die am Ende irgendwie ausgehen wird, ne? Also da wirst du auch wissen, am Ende werden die Bösen wahrscheinlich nicht gewinnen, sondern die Guten werden wahrscheinlich gewinnen. Aber das Wie ist halt der Weg dahin und wie man zu diesem Punkt kommt, weil diesen Endkampf willst du ja sehen. Und der Endkampf auf der Raw-Seite, also sorry, wer will denn Rey Mysterio, Entschuldigung, King Mystery gegen Ilja Dragunov sehen? Oder King Mystery gegen Jey Uso? Wer will denn das im Finale von Raw sehen? Wenn du dich angesprochen fühlst, schreib es in die Kommentare rein, aber ich glaube, alle anderen würden lieber Ilja Dragunov gegen Gunther sehen. Das ist Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses King of the Ring ist nur dafür gemacht worden, um die Europäer ein bisschen overzubringen, weil das wird das absolute Banger-Match sein. Und auch zu diesem Match, was wir hier gerade gesehen haben, über das ich ja noch gar nicht geredet habe. Ja. 21 Minuten purer Catch mit einem astreinen roten Faden durch diesen Match, mit interessanter Nebenkleingeschichte, die gut eben für die Heat gesorgt hat, als Ludwig Kaiser immer das Bein attackiert hat, hat ihn ja schön eingehakt mit dem Bein, ist dann noch mit dem Dropkick daran, Referee hat es nicht ganz gesehen, aus den Augenwinkel und dann, you're out of here. Nicer Moment. Und auch noch ein Tap-Out-Finish. Er hat ihn im Single-Leg-Boston-Crab und nicht Besinnung verlieren, cheap oder so. Sheamus hat aufgegeben und will eigentlich nichts mehr mit Gunther zu tun haben, weil das hat er ja zu seinem Tweet auch noch gesagt, there will be no Sheamus Gunther 4, wird es nicht geben, er hat keinen Bock mehr, seine Brust ist rot, ist nicht die schlimmste Brust, die ich jemals im Wrestling gesehen habe, Alter Spahar, als er von Ecki Eckstein verprügelt worden ist, der deutschen Rakete, so, du musst dir vorstellen, die Cody Rhodes Verletzung nur in der Mitte der Brust im
reingefräst.
Ey, das war ein strong Main Event. Das war wirklich ein absoluter Banger. Also ist scheißegal, in welcher Form Sheamus ist, der wirklich Show für Show für Show immer besser in Form kommt. Wer von euch kann so ein Match wresteln? Keiner von euch kann so ein Match wresteln. Sheamus ist ein absoluter mega Top Catcher. Gunther ist ein mega Top Catcher. Und allein dieses Match hat legitimiert, warum es dieses Turnier gibt. Stell dir vor, das Turnier würde jetzt wirklich richtig was bedeuten und du hättest im Turnierverlauf 2, 3 so eine Banger drin, dann würden wir uns jedes Jahr darauf freuen, geil, King of the Ring geht wieder los. Welche Paarung gibt's denn dieses Jahr? Und dann freust du dich eben auch über so eine Paarung wie Kofi Kingston gegen Xavier Woods, weil es eben was bedeutet. Dann ist es auch egal, dass du irgendwelche Heel-Paarungen hast. Ich finde es halt unglücklich, wenn du damit, also ich gehe nicht davon aus, wenn Drew McIntyre gesund gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht der Opener der Show gewesen. Aber nehmen wir das mal so, wir hätten es 1-1 gemacht, kannst du natürlich nicht mit Heel gegen Heel anfangen. Aber in so einem Turnier kannst du so eine Konstellation bringen. Genau dafür ist es da, weil eben das wie ausgelost wird, weil eben dann eben alles passieren kann. Das ist quasi wie ein zweiter Royal Rumble, wo du eben auch drauf wartest, scheiße, welche Paarung gibt es, wer hat welche Nummer, wer kommt als Return zurück. Ich habe mich früher als Kind sehr über King of the Ring gefreut. Vor allen Dingen, als noch Viertelfinale, Halbfinale, Finale an einem Abend stattgefunden hat, weil es eben dann wie ein Ausdauerlauf war. Wer zieht wirklich durch? Wer schafft es, gegen drei Gegner zu bestehen? Jetzt hier ist es ein bisschen was anderes. Man muss natürlich auf die Präsentation achten. Aber dieses Match ist eine Werbung, warum es King of the Ring richtig gut jedes Jahr geben sollte. Ich glaube, das verkauft Tickets. Ja. Ich glaube, die Leute schalten deswegen ein. Und du hast jedes Jahr Leute gepusht, eben. Und du kannst neue Stories auch machen. Das ist ein gutes Stilmittel. Ich möchte sowas bei WWE jedes Jahr sehen.
Ja, also wenn es gut gemacht ist, bin ich da auch dafür. Also Turniere sind was Gutes, es sei denn, sind einfach so hingefräst, nimmt das Turnier, wir brauchen irgendeinen Grund, warum der gegen den catcht. Dann ist es nicht gut. In dem Fall kann es richtig gut werden. Ich gucke mir gerade den Turnierbaum an. Ich habe verschiedene Konstellationen. Also das ist gar nicht so sicher mit Gunther gegen Ilja. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, Gunther gewinnt nicht gegen Ilja. Ein Ilja gewinnt immer gegen Gunther. Ne? Das ist ja, wenn wir eins gelernt haben, dann Gunther ist jetzt natürlich, nachdem er den Asitel verloren hat, in einer Situation, wo er auch mal verlieren kann. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass er jetzt wieder 5 Jahre am Stück verliert, nicht verliert. Kann sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Jey Uso einfach unfair oder wegen Drew oder was weiß ich gegen Ilja gewinnt. Kann sein, Ilja Dragunov ist der Neue im Roster und dann hast du einfach Gunther gegen Jey Uso, haben wir ja auch schon gehabt und dann hat man da das Rematch. Kann sein, ich sehe halt nicht, dass ein Ray gewinnt gegen Gunther, das nicht. Also Gunther ist ganz klar im Halbfinale bei mir und dann entweder gegen Ilja und dann muss man irgendwas erzählen, wo es dann losgeht. Die große Reise von Ilja Dragunov muss hier losgehen, aber er darf ja eigentlich nicht verlieren aufgrund der Geschichte. Wahrscheinlich eher gegen Jey Uso. Aber ich habe geguckt, was ist bei SmackDown. Du darfst auch nicht vergessen, das Ganze ist in Saudi-Arabien, da liebt man das, wenn man Stars draufpackt. Randy Orton ist drin, wäre der größte Star in meinen Augen. Das heißt, Randy Orton gegen Gunther im Finale klingt nach was. Ich sehe allerdings, und das ist das Problem beim King of the Ring, eher so ein Geek-Dinger. Ne? Also das ist eigentlich nichts, was ein Randy Orton mit so einer Krone rumläuft. Das ist eigentlich nichts, was ein Randy Orton macht. Und Gunther eigentlich auch nicht. Es gibt eine Konstellation in einem Turnierbaum, in dem wir Ilja Dragunov gegen Carmelo Hayes wiederkriegen. Mag sein. Wer das liebt, ey, der Styles nie zu vergessen. Was ich aber sehen möchte und mein eigentlicher Traum, Gunther gegen Bobby Lashley. Gib mir Gunther gegen Bobby Lashley und dann habe ich wirklich alles gesehen. Kann passieren. Deswegen, also wenn man so spekulieren kann, wenn da ein Turnierbaum ist, der so viel hergibt, dann ist das Turnier erstmal nicht verkehrt und dass da am Anfang sich gleich zwei Leute verletzen bei Männern und Frauen, dafür können sie auch nichts. Oder drei, wenn man Xavier Woods mit reinnimmt. Das ist für mich dann schon in Ordnung. Also ich bin mehr gehypt als die letzten Male, das kann ich sagen.
Und übrigens, die König Gunther ist ein 1951 gebautes Binnenfahrgastschiff, das als Adeline und Schloss Ahrenfels erst auf dem Rhein und zuletzt als König Gunther wieder auf dem Rhein sogar im Einsatz war. Ist das nicht schön? Ist das ein Schiff?
Das ist schön. Schiff? Wie dieses Gunther-Schiff von dem einen Werbemillionär-Gewinner da. Der hat auch so MS Gunther, fährt er doch immer hier auf dem Kanal in Münster rum.
Ich muss mal aber ganz ehrlich sagen, also der Gedanke, einen Ilja Dragunov richtig lässig mit einer Krone und mit so einem richtig geilen Mantel
der Zar
auf so einem Thron zu sehen, der ist schon sehr nice. Und ich glaube, dass er das auch rüberbringen könnte in irgendeiner Art und Weise. Und es würde ihn sofort legitimieren. Auf der SmackDown-Seite, ehrlich gesagt, sehe ich da gar keinen Sieger. Also niemanden als Sieger. Weil wenn Gunther im Finale steht, dann macht Gunther dieses Ding auch. Den besiegst du doch nicht innerhalb von 3 Monaten zweimal clean. Das wird doch nicht passieren.
Na, dann wäre Gunther das, es kann auch zur Spannung führen, ne, mit Ludwig Kaiser, dass es da irgendwas gibt, dass der eine das dringende Match kostet oder so. Ich halte es schon mal für interessant. Also es wird mehr passieren als, oh, da gewinnt jetzt einer und der ist dann King of the Ring. Und wenn, dann ist das, wir müssen ja irgendwie den Gunther müssen wir irgendwie ins Main Event bringen. Da sind wir uns ja einig. Und ich glaube nicht, dass der King of the Ring Titel, so eine Krone vom King of the Ring Turnier, das. Also wir sind tatsächlich lange entfernt von einem Steve Austin oder so. Und der hat es ja auch nur, ein Steve Austin hat sich auch nie diese Krone aufgesetzt. Stell dir mal vor, nach dieser Promo damals hätte er groß mit Zepter da regiert und hätte gesagt, ich bin jetzt euer King Austin. Nee. Also wenn, dann muss Gunther auch so eine coole Nummer machen. Aber ansonsten sehe ich auch dieses Jahr wieder, letztes Mal war es Xavier Woods und so. Also ich sehe auch wieder so ein Geek-Ding. Wir müssen halt irgendwie Gunther rauskriegen, das ist das Problem. Aber ich finde es gar nicht ausgeschlossen, dass er jetzt nochmal verliert, weil dieses Streak ist over. Genauso wie diese Folge von Monday Night Raw, bevor wir uns wieder verplappern. Wir sind am Ende. Ich gebe übrigens den goldenen Goldberg in Gold an den Ilja zum zweiten Mal in Folge, weil tolles Match gehabt, toller Sieg, das ist ein Einstand. Warum denn nicht? Kann man so machen. Gunther hätte ihn gekriegt, aber Gunther hat Hilfe gebraucht vom Lucky. Deswegen hat das für mich nicht gekriegt. McIntyre oder Finn Balor, unsere Dumpfbacke, geben wir noch in die Abstimmung. Match of the Night bei uns beiden. Gunther gegen Sheamus. Wie fandst du denn diese Show, mein lieber Virgil?
Ich habe schon viel kritisiert, ne? Ich achte ja auch, glaube ich, auf andere Sachen, auf die einfach jemand guckt, der das 3 Stunden guckt und sich einfach beleihen lässt. Ich achte auf Produktion einfach. Ich achte viel weniger auf die Matches, als die Leute das denken. Auch bei Sachen, die ich selber produziere, weil ich bin in dem Sinne kein Wrestler. Ne? Also ich erkenne ein paar Sachen vielleicht von der Psychologie oder sehe vielleicht mal so ein paar Kleinigkeiten, aber ich achte auf ganz andere Dinge und deswegen ist meine Kritik meistens auch eine ganz andere Dinge. So eine Sachen wie, musst du deinen Finisher in einem Match zweimal machen? Oder wieso fühlt sich die Show so konfus an? Wieso fühlt sich das an, als hätte man gerade nicht so den Plan oder nicht so die Richtungen, die man sieht? Warum verschwendet man Zeit mit so einem Segment mit den Tag-Team-Champions? Ich meine, gut, die anderen waren ja nicht da. New Catch Republic werden noch auf dem Rückweg sein aus Europa, AOP genauso. Das heißt, mit denen konntest du diese Woche halt wenig erzählen. Aber ansonsten, man merkt, dass wenn WWE den Fokus auf eine Sache legt, kommen andere Sachen leider ein bisschen ins Hintertreffen. Und entweder, also zumindest bin ich der Meinung, ziehst du es 100% durch und dann legst du den Fokus wirklich auf dieses Turnier, aber dann gib auch allen Matches die gleiche Wichtigkeit. Das heißt nicht, dass du allen die gleiche Zeit geben musst, aber zumindest die gleiche Wichtigkeit. Oder mach's halt nicht. Also ich bin schon der Meinung, dass wir uns wahrscheinlich eher, ich könnte nicht sagen, gegen wen Xavier Woods damals das Finale gewonnen hat. Ich könnte aber auch nicht sagen, gegen wen damals King Barrett das Finale gewonnen hat, weil der war auch mal King of the Ring. Kein Schimmer. Ich glaube aber, dass wir uns an dieses Finale dieses Jahr erinnern werden. Ich glaube auch, dass Triple H, ehemaliger Sieger dieses Turniers im Übrigen, im Jahre 1997, dass er diesem Turnier auch wieder ein bisschen wieder Anerkennung geben will. Und wir befinden uns auf dem Weg und lass uns in einem Jahr nochmal reden, ob die das genauso durchziehen oder ob sie aus ihren, sagen wir mal, Fehlern gelernt haben. Insgesamt, ich bin schon zufrieden mit der Ausgabe. Das war mehr als eine brauchbare Ausgabe, meiner Meinung nach, weil von der Matchqualität war es eigentlich sogar eine richtig gute Ausgabe teilweise. Aber ich bin trotzdem an der Schwelle dazwischen und deswegen musst du das Zünglein an der Waage am Ende sein für das Fazit.
Ich muss das Zünglein an der Waage sein. 1996 war, meine ich, das mit Steve Austin. Und Austin hat ja nur gewonnen wegen dieses Curtain Calls von Triple H. Deswegen war es dann 97 wahrscheinlich mit Triple H. Ja, ich fand die Show jetzt nicht so gut. Das liegt aber auch daran, dass ich reine Matches einfach nur der Matches wegen gar nicht so mag. Also wenn ich Matches wirklich angucke, das wissen ja viele dann bei den Live-Events oder jetzt hier im Main-Event Gunther gegen Sheamus habe ich mehr hingeguckt, aber so einfache Matches bei Raw, die jucken mich relativ wenig. Und King of the Ring oder generell Turniere sind halt immer eine Entschuldigung, um einfach Matches zu machen, die dann irgendwie Sinn ergeben, aber wenn man darüber nachdenkt, auch nicht. Also ich war jetzt nicht gelangweilt oder so, aber wir sind nach wie vor auf der Down-Phase. Backlash, ganz klar. Wir sind nach WrestleMania immer noch unten. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. King and Queen of the Ring. Wir haben heute übrigens nur den Becky Lynch World Title gehabt. Ansonsten Damian Priest, das war egal. R-Truth und The Miz, das war egal. Die Gürtel.
Da kam auch nicht viel passiert.
Nee, IC nicht viel. Also die Titel sind im Hintertreffen geraten und dann ging es nur um King of the Ring Qualifier Matches. Das ist mir ein bisschen wenig. Also wenn du sagst, brauchbar oder so kann Raw immer sein, dann bin ich dafür brauchbar. Und das war's dann aber auch. Also diese CM Punk-Geschichte mit Joe McIntyre fand ich ganz interessant. Judgment Day, die ganze Geschichte habe ich eigentlich nicht so gebraucht. Auch Kalito, macht das nicht, aber sie werden es machen. Aber dann der Main Event, Gunther gegen Sheamus, der holt mich immer ab, auch nachts um drei oder speziell dann auch nachts um drei. Deswegen sind wir bei brauchbar, würde ich sagen, machen wir unser Fazit, machen wir den Deckel drauf. Guckt euch diese Folge an, warum denn nicht? Denn die WWE bleibt nach wie vor qualitativ hochwertig. Da meckern wir ja gar nicht drüber. Also es ist keine schlechte Show, wir sind halt nur jetzt in der Relevanz niedriger. Das ist ganz normal, so wie jedes Jahr auch. Und danach geht es dann gegen Richtung SummerSlam, geht es halt wieder hoch und genau das hat System und so werden wir das jedes Jahr erleben und auch dieses Jahr. Deswegen bin ich nicht enttäuscht, ich bin froh, dass ich wieder da bin, dass ich wieder die Review mit dir machen konnte, Virtual. Wir sind am Ende angelangt von unserer allwöchentlichen Raw-Ausgaben-Review oder so. Ich habe noch eine Match-Empfehlung, die habe ich ja letzte Woche fast vergessen. Ne? Ich war 3 Wochen nicht da und dann vergesse ich die Match-Empfehlung. Ich habe eine rausgeholt. Interessant, das ist aber erst nächsten Montag, am 13. Mai, spätmöglichster Termin für diese Woche, denn 2002 Monday Night Raw, 13. Mai 2002 gab es das einzige Match in der WWE zwischen Hulk Hogan und Ric Flair. Guckt euch das an. Warum denn nicht? Es war auch nicht der Main Event. Dafür war es dann wahrscheinlich dann doch zu groß. Sondern Steve Austin gegen Booker T. Ein Lumberjack-Match beim Main Event. Ich weiß nicht, wie die Matches jeweils waren. Aber Hulk Hogan gegen Ric Flair in der WWE oder WWF damals noch ist sicherlich ein Highlight. Guckt euch das an. Weil es war auch nicht viel los in dieser Woche. Das ist eins der wenigen Sachen, die mir aufgefallen sind. Virgil, du hast die letzten Worte. Ja, denn ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer Dankeschön. Und auf Wiedersehen.
In welchem Jahr war das Match?
2002 bei Raw.
Das habe ich gesehen, das war ganz schlecht. Ja, die haben ja, aber ey, bevor jetzt die Leute kommen in den Kommentaren, ja, die haben vor WrestleMania 8 haben sie ein paar House-Show-Matches bestritten, aber die haben keine
Televise-Matches
bestritten. Die haben keine Televise-Matches bestritten. Guckt das Match nicht, ehrlich gesagt, das ist keine Empfehlung. Guckt lieber den Main-Event, der war besser. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis nächste Woche.
Social Podcast Network.